기온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum UNDA Info 388. Wir beginnen unsere heutige Sendung mit zwei Meldungen. Mexiko versucht nicht nur in der Bildungs- und Wirtschaftspolitik, Europa und den USA nachzueifern, das trifft vor allem auch auf den Agrarsektor zu. Denn auch in Mexiko bekommen den größten Teil staatlicher Subventionen einige wenige Großbetriebe. Die Kleinbauern gehen in der Regel leer aus. Dagegen protestierten diese in Mexiko-Stadt. Eine positive Nachricht erreichte uns aus Chile. Dort saßen ein Mapuche-Aktivist und ein solidarischer Fotograf 10 Monate unschuldig in U-Haft. Nun wurden sie freigesprochen. Und natürlich haben wir auch zwei längere Beiträge für euch. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission steht kurz vor der Pleite. Wenn nicht bis Ende September weitere Geldzahlungen auf ihrem Konto eingehen, wird sie ihre Aktivitäten drastisch einschränken müssen. Unser zweiter Beitrag stellt die brasilianische Sportlerin Rosinha dos Santos vor. Diese möchte im September bei den Paralympischen Spielen in Rio Medaillen gewinnen. Für viele BrasilianerInnen mit Behinderung ist die Athletin ein Vorbild, denn sie kämpft für Chancengleichheit und das Recht auf eine barrierefreie Umwelt. Viel Spaß beim Hören wünschen euch die Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Anlässlich des 137. Geburtstages Emiliano Zapatas kamen mehr als 100.000 Kleinbauern aus allen Teilen des Landes nach Mexiko-Stadt. Sie demonstrierten gegen die derzeitige Agrarpolitik der Regierung und forderten eine Erhöhung der Staatsausgaben zur Unterstützung der Landwirtschaft. Darüber hinaus kritisierten sie, dass alle bisherigen politischen Maßnahmen zu einer Verschlechterung ihrer Situation geführt haben. Angaben der Organisation Subsidios del Campo zufolge produzieren die Kleinbauern in Mexiko 40% der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Sie erhalten aber weit weniger staatliche Unterstützung als Großproduzenten, welche einen Großteil der Subventionen einstreichen. Emiliano Zapata war einer der Führer der mexikanischen Revolution von 1910. Seine Armee bestand zu großen Teilen aus besitzlosen Landarbeitern. Noch heute gilt er in weiten Teilen der verarmten Landbevölkerung Mexikos als Symbolfigur für den Kampf um ein besseres Leben. Unterstützung bekamen die Kleinbauern durch die Lehrergewerkschaft CENTE. Diese kämpft vor allem im von Armut geprägten Süden des Landes für eine sich an den Bedürfnissen der indigenen Landbevölkerung orientierenden Bildungsreform. Vertreterinnen der Gewerkschaft nahmen an der Großdemonstration in Mexiko-Stadt teil.
Chile. Am 5. August sind der Mapuche-Aktivist Christian Levinao und der Fotojournalist Felipe Duran von dem Gericht in Temuco in der südchilenischen Provinz Araucanía freigesprochen worden. Sie hatten zuvor über 300 Tage in Untersuchungshaft verbringen müssen. Sie waren angeklagt, Waffen und Sprengstoff besessen zu haben. Ihnen drohte bis zu 11 Jahren Haft. Doch das Gericht konnte keinerlei Beweise für die Vorwürfe erbringen. Die Verteidigung hatte die polizeilichen Ermittlungen als plumpe Montage bezeichnet. Daniel Levinao war bereits 2012 wegen angeblichen Mordversuchs an einem Polizisten zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Er konnte jedoch durch einen Hungerstreik eine Revision des offensichtlich unfairen Prozesses erzwingen, in der er schließlich freigesprochen wurde.
Salió la luz lo que siempre dijimos, no. Esto no es una ganada. Salió solamente la luz la verdad que siempre dijimos, lo que siempre sostuvimos. El Peña y yo no teníamos ni una relación con las armas, con los atentados que habían habido, ni nada por el estilo.
Felipe Duran hat mit seiner Kamera seit Jahren das Land der Mapuche porträtiert und die Kämpfe der Unabhängigkeitsbewegung dokumentiert. Unter anderem hat er für das Organ Mapo Express gearbeitet. Seine Unterstützerinnen und Unterstützer waren von vornherein der Ansicht, dass sein angeblicher Waffenbesitz erfunden war und seine einzige Waffe seine Kamera ist. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler wie Ana Tijoux und Joe Vasconcellos hatten sich öffentlich für seine Freilassung stark gemacht. Seine wiedergewonnene Freiheit will Duran nun erstmal im Kreis seiner Familie feiern.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Die Arbeit der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, kurz CIT, ist durch Finanzierungsprobleme stark gefährdet. Zu der Mission der in Washington ansässigen Kommission gehören der Schutz und die Förderung der Menschenrechte auf dem gesamtamerikanischen Kontinent. Im Jahr 1959 von der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, gegründet, stellt die CIT bis heute die für den Kontinent wichtigste Menschenrechtskontrollinstanz dar. Sollte es bis Ende September nicht gelingen, weitere Geldzahlungen zu erhalten, müsste sie einige ihrer Kernaufgaben einstellen oder zumindest drastisch reduzieren.
Es imperativo que los estados adopten una solución sustentable.
Die Mitgliedstaaten müssen dringend eine nachhaltige Lösung finden, angesichts der chronischen Unterfinanzierung, mit der die Kommission arbeitet. Nur so ist den Menschen dieses Kontinents ein Zugang zur internationalen Gerichtsbarkeit möglich.
Mit diesen Worten appelliert James Caballero, Präsident der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, Mitte Juni an die Mitgliedstaaten der Organisation Amerikanischer Staaten. Egal, ob sie sich direkt für Menschenrechte einsetzen, sich für Frauenrechte oder Rechte unterschiedlicher Minderheiten, für Umweltschutz oder gegen den Ausverkauf ihrer natürlichen Ressourcen stark machen, die CIT gilt als schützende Anlaufstelle bei Repression und Menschenrechtsverletzungen auf dem Kontinent. Sie ist enorm wichtig und doch aktuell stark in ihrer Arbeit gefährdet. Die CIT befindet sich in einer strukturellen, systematischen Finanzkrise, die es zu lösen gilt. So die dramatische Ansage des Präsidenten auf der Jahrestagung im Juni 2016. Einen guten Monat zuvor hatte die Organisation angekündigt, dass aufgrund der extremen Finanzkrise die Gefahr bestünde, Mandat und Kernfunktionen der Organisation nicht mehr erfüllen zu können. Und das, obwohl
2015 la CDH recibió 2.164 peticiones.
Mehr als 2.000 Hilfeersuchen, die CIT 2015 erreichten. Mehr als je zuvor. Auch die Anfragen nach konkreten Schutzmaßnahmen stiegen in den vergangenen 10 Jahren um mehr als das Doppelte an. Mitarbeiter der CIT werden dann aktiv, wenn nationale Justizsysteme nicht bereit oder unfähig sind, Menschenrechtsverletzungen zu verfolgen. Egal, ob es sich um Bedrohungen, um Hinrichtungen, Folter oder das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen handelt. Ende Juni ist die stellvertretende Generalsekretärin der CIT, Elisabeth Abimeschet, in Berlin. Aufgrund der aktuellen Finanzierungskrise sucht sie weitere politische und finanzielle Unterstützung von europäischen Regierungen. Europäische Länder und die EU-Kommission haben in ihrer Funktion als Beobachter in den vergangenen Jahren oft bis zur Hälfte der notwendigen Finanzmittel für die CIT beigesteuert, was sich 2016 allerdings dramatisch geändert hat. Den aktuellen extremen Engpass erklärt Frau Abby Mörschert folgendermaßen.
Bei einigen Geldgebern veränderte sich deren politischer Fokus oder es gab Änderungen in der Haushaltsplanung. Einige Länder engagieren sich heute sehr stark für die syrischen Flüchtlinge. Andere haben ihren Fokus nun eher in Richtung Afrika oder auf die arabische Welt gerichtet.
Diese politische Umorientierung innerhalb der EU und die notorisch schlechte Zahlungsmoral der Mitgliedsländer der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, habe zur aktuellen Unterfinanzierung geführt, die schon dramatische Einschnitte forderte. Zwei Sitzungsperioden mit jeweils rund 50 Anhörungsterminen sind bereits ausgefallen.
Statt eines Teams von 21 Personen, die Individualfälle bearbeiten, bleiben nur 7 Mitarbeiter für Tausende von Fällen aus der gesamten Region. Und statt einer 4-köpfigen Gruppe, die sich um Eilanträge für Sicherheitsmaßnahmen kümmert, wie im Falle der kürzlich ermordeten Berta Cáceres, wird dieses Team komplett aufgelöst werden müssen. Diese Krise ist sehr ernst.
So die stellvertretende Generalsekretärin der SID, Elisabeth Abi Mörschit. Anklagen zu Menschenrechtsverletzungen aufnehmen, Bedrohungen ernst nehmen, Regierungen auffordern, das Leben bedrohter Menschen zu schützen, mit Regierungen Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte verhandeln. Solche Punkte gehören zu den Kernaufgaben der SID.
Für alle Bewohner dieser Region ist das interamerikanische Menschenrechtsschutzsystem fundamental wichtig. Und dass dieses System in Form seiner Kommission Finanzierungsprobleme hat, ist unbegreiflich. Es ist so oft die einzige Tür, durch die Opfer und Überlebende Zugang zu Gerechtigkeit haben.
Das sagt Claudia Pasipas, die frühere Generalstaatsanwältin von Guatemala. Sie erhob Anklage in ihrem Land gegen den ehemaligen Diktator Efraín Ríos Montt wegen Völkermordes. Danach musste sie Guatemala verlassen. Im Auftrag der SID engagiert sie sich für die Aufklärung von Menschenrechtsverbrechen, zuletzt im Fall der 43 verschwundenen Studenten von Ayotzinapa in Mexiko. Auch für Honduras sei nach der Ermordung der Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres die Arbeit der SID dringend erforderlich.
Auch im Fall von Berta Cáceres ist es die Aufgabe der Kommission zu untersuchen, ob es Menschenrechtsverletzungen gab. Dazu muss sie Berichte erstellen und gestellte Schutzanträge überprüfen. Dieser Aufgabe sollte sie nachgehen können und nicht ihre Zeit für die Suche nach Finanzierungsquellen verschwenden.
Berta Cáceres war Anführerin des indigenen Rates Copin in Honduras, mit dem sie seit Jahren den Kampf gegen ein Wasserlaufkraftwerk führte, das auf indigenem Gemeindeland gebaut werden sollte. Mutmaßliche Täter wurden zwar verhaftet, darunter Angehörige des honduranischen Militärs und der Kraftwerkbetreiberfirma. Doch weiterhin erhalten Familienangehörige und Mitarbeiter von Copin Morddrohungen. Dazu die stellvertretende Generalsekretärin der SID, Abi Mörschit.
Heute haben wir für die Angehörigen von Berta Cáceres und Mitglieder von Copin Vorsorgemaßnahmen ausgesprochen. Außerdem haben wir der Regierung für die Aufklärung des Falles als technische Hilfe die Bildung einer Untersuchungsgruppe angeboten. Das wurde von der Regierung bisher nicht angenommen. Aber die Vorsorgemaßnahmen sind verhängt und wir kontrollieren dies in gemeinsamen Treffen oder durch schriftlichen Austausch. Das ist eine Form der Überwachung, eine Form, am Ball zu bleiben und auch etwas Druck auszuüben. Wenn dafür unsere Expertengruppe wegfällt, die Entscheidungen vorbereitet, weiß ich nicht, wie zukünftig Vorsorgemaßnahmen garantiert werden können.
Nie hatte die SID bisher ein für die aufwendige Arbeit ausreichendes Budget erhalten. Die Zuwendungen sind nicht konstant. 2013 lagen sie noch bei knapp 6,2 Millionen Dollar. Bis Ende Juni 2016 hatte die SID gerade mal Zusagen in Höhe von gut 3,5 Millionen Dollar für das laufende Jahr, trotz gestiegener Anforderungen. Nach den Hilferufen vom Mai dieses Jahres erhielt die SID zwar einige punktuelle Finanzzusagen, doch noch immer besteht keine Planungssicherheit für die Monate ab September 2016. Daher sind weitere Mittel durch die internationale Staatengemeinschaft für die Fortführung der Arbeit der Interamerikanischen Menschenrechtskommission dringend erforderlich. Toi,
Noch trainiert sie. Aber im September bei den Paralympischen Spielen in Rio möchte die brasilianische Sportlerin Rosinha dos Santos wieder Medaillen gewinnen. Zweimal Gold holte sie bereits bei den Spielen in Sydney 2000. Jetzt möchte sie auch in Rio gewinnen. Ihre Disziplinen sind Kugelstoßen und Diskuswerfen. Für viele Menschen in Brasilien, die mit Behinderungen leben, ist die Athletin ein Vorbild. Die ehemalige Hausangestellte kämpft für Chancengleichheit und das Recht auf eine barrierefreie Umwelt. Sport ist dafür ein gutes Mittel.
Es ist ein einzigartiges Gefühl, zu Hause anzutreten. Ich hätte nie gedacht, dass ich all das eines Tages erleben würde. Es werden meine vierten Paralympischen Spiele sein und ich will unbedingt ganz vorne mit dabei sein.
Rosinha dos Santos ist gerade beim Training, wie jeden Nachmittag. Der Weg ist nicht weit. Direkt vor ihrem Apartment im 14. Stock liegt ein weitläufiger Park mit vielen Rasenflächen. Sie ist nicht die einzige Sportlerin hier. Gleich neben ihr trainieren Fußballer, weiter hinten wird Volleyball gespielt. Rio de Janeiro ist Olympiastadt, aber an Trainingsstätten mangelt es. Weder Hochleistungssport noch Breitensport sind hier wichtig, denn Sport bedeutet für die meisten hier nur Fußball. Rosinha dos Santos konzentriert sich auf den nächsten Diskuswurf. Sie ist kräftig gebaut, die Arme sehr muskulös. Du musst dich beim Wurf strecken, wachsen, sagt ihre Trainerin. Der nächste Wurf misslingt und Rosinha dos Santos entschuldigt sich bei ihrer Trainerin. Sie sitzt auf einem Metallpodest, das mit mehreren Leinen im Boden fixiert ist. Das ist die Ausgangsstellung für den Diskuswurf in ihrer Kategorie. Mit 18 Jahren verlor sie bei einem Unfall ihr linkes Bein. Mit dem Sport kam sie erst danach in Berührung.
Ich wusste nicht einmal, dass es paralympische Athleten, Sportler mit Behinderung gibt. Es war reiner Zufall. Eines Tages, als ich vor meinem Haus stand, kam ein Sportlehrer vorbei. Als er mich sah, hielt er sein Auto an und lud mich ein, mit ihm zu trainieren. Damals sagte er mir gleich voraus, dass ich mal Weltrekordlerin werden würde. Ich schaute ihn zweifelnd an und wurde richtig ärgerlich, denn ich glaubte, er mache sich über mich lustig.
Der Trainer sollte recht behalten. Er brachte Rosinha dos Santos Diskuswerfen und Kugelstoßen bei. In Sydney zur Jahrtausendwende war sie erstmals bei Olympia dabei und siegte auf Anhieb in beiden Disziplinen, mit Weltrekord. Von da an veränderte sich ihr Leben grundlegend. Früher arbeitete sie als Hausangestellte, jetzt ist sie Hochleistungssportlerin und steht im Scheinwerferlicht. Doch Rosinha dos Santos weiß, dass der Erfolg auch Schattenseiten hat.
Es gibt Athleten, die Medaillen gewinnen, aber nicht wissen, wie sie mit dem Erfolg umgehen sollen. Ich bat Gott um Weisheit und Einfühlungsvermögen, um die Medaillen ohne Arroganz zu tragen, ohne den Umgang mit meinen Freunden zu verändern.
Von ihrer Heimatstadt Recife im Nordosten Brasiliens zog sie nach Rio de Janeiro. In einem schönen Apartment im Strandviertel Recreio lebt Rosinha dos Santos zusammen mit ihrer heutigen Trainerin. Ganz in der Nähe liegen der Olympiapark und das Olympische Dorf. Die Spiele im August will sie am Fernseher verfolgen und sich auf die Paralympics vorbereiten, die am 7. September beginnen. Die Spiele sind für Rosinha dos Santos nicht nur ein sportlicher Höhepunkt. Die Paralympics tragen auch dazu bei, dass ihr Leben und das aller anderen Menschen, die in Brasilien mit Behinderung leben, angenehmer wird.
Inzwischen hat sich vieles verbessert. Durch die Paralympics ist viel für die Menschen mit Behinderungen getan worden. Es gibt jetzt zum Beispiel behindertengerechte Verkehrsmittel. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages mit meinem Rollstuhl in einen Bus einsteigen könnte. Das mache ich heute wie selbstverständlich. Auch beim Bau von Gebäuden wird inzwischen viel an Rollis gedacht. Rampen werden eingeplant. Es wird besser. Aber es muss noch viel geschehen. Vieles fehlt noch. Doch der erste Schritt ist getan.
Die 44-jährige Sportlerin plant, ein Projekt für Kinder aufzubauen. Da sie selbst viel Unterstützung erfahren hat, will sie anderen helfen, neue Lebensperspektiven zu finden. Bisher fehlt es jedoch noch am Geld und die Zahl der Sponsoren in ihrem Sport ist begrenzt. Rosinha dos Santos will anpacken. Sie möchte die Dinge verändern und Vorurteile abbauen. Lange Reden sind nicht ihr Stil.
As pessoas falam tanto. Eu percebo isso, que as pessoas falam tanto inclusão e
Die Leute reden viel. Oft habe ich festgestellt, dass von Inklusion geredet wird. Aber wenn du nicht hören kannst, wenn du nicht sprechen kannst, dann bleibst du doch ausgeschlossen. Die Leute sollten das Wort Inklusion nicht leichtfertig in den Mund nehmen. Es ist oft besser, leise an sich selbst zu arbeiten, damit, wenn du das Wort Inklusion aussprichst, du auch wirklich davon überzeugt bist. Für mich bedeutet Inklusion ganz einfach Menschlichkeit. Dass die Menschen respektiert werden, ihre Hautfarbe, alles.
Die Athletin ist in ihrem Stadtteil sehr beliebt. Während sie trainiert, kommen immer wieder Bewunderer vorbei, die sich mit ihr fotografieren lassen. Vor allem Menschen mit Behinderung suchen ihre Nähe. Manchmal bittet Rosinha dos Santos ihre Trainerin, die beiden Goldmedaillen für die Fotosession zu holen. Und die Fackel, die sie behalten durfte, nachdem sie im Mai dabei war, als das olympische Feuer durch Brasilien getragen wurde. Sie ist sich bewusst, dass der sportliche Erfolg ihr Leben verändert hat und dass ihr Schicksal die Ausnahme ist.
Negra, pobre e deficiente.
Eine Schwarze, arm und behindert. Ich habe früher sehr unter den Vorurteilen gelitten. Egal, wo ich hinging, überall waren die Vorbehalte der Leute zu spüren. Heute verhalten sich die Menschen mir gegenüber anders. Ich werde von allen gegrüßt, ich werde als Athletin respektiert. In Brasilien, wie überall auf der Welt, gibt es Vorurteile. Wir kämpfen gegen Diskriminierung. Es ist auch etwas besser geworden. Aber es ist noch ein weiter Weg.
Rosinha dos Santos pocht auf ihre Rechte. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Ausdauer und ihr Glaube haben ihr immer geholfen, Rückschläge zu überwinden. So hat sie auch den Krebs besiegt, der vor 2 Jahren diagnostiziert wurde. Sie ist stolz darauf, dass sie nach der schweren Krankheit jetzt wieder für Olympia trainiert.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Now.